Ich denke, also bin ich. Traurig. So könnte man René Descartes' bekannten Satz erweitern, wenn man an Rumination denkt. Dieses Phänomen ist weit verbreitet, den Begriff kennen aber sicher nur wenige. Was ist das und was können Ärzte Patienten empfehlen? Wir wollen Licht ins Dunkel bringen. Wir, das bin ich, Alexander Joppich, Multimedia-Redakteur von der Ärztezeitung und mein heutiger Gast beim Ärztetag, Professor Thomas Ehring, der den Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München innehat. Einen schönen guten Tag, Professor Ehring.
Guten Tag.
Ja, Rumination, da denken einige Mediziner vielleicht an ein Syndrom, das mit einer Störung der Darm-Hirn-Interaktion zusammenhängt, Biologen dagegen an Kühe. So nennt man nämlich das Wiederkäuen. Mhm. Woran denkt der psychologische Psychotherapeut wie Sie bei Rumination?
Ja, wir denken an etwas, was wir alltagssprachlich auch Grübeln nennen oder sich Sorgen machen. Und die Rumination hat sich zunächst mal auf Englisch als Rumination dafür als Fachbegriff ergeben. Mhm. Und tatsächlich ist es angelehnt an das Wiederkäuen bei den Kühen, weil es ja so ein ganz gutes Bild vielleicht dafür ist, dass ich gedanklich immer wieder etwas wiederkäue, immer wieder hervorhole. Und deswegen spricht man jetzt in der Fachliteratur häufig von Ruminationen. Wir können aber auch einfach von Grübeln sprechen. Das trifft eigentlich es auch.
Alles klar. Ich bin neulich ganz zufällig über den Begriff gestolpert, als ich ein Buch über Waldbaden gelesen habe, in dem es hieß, das könne gegen Rumination helfen. Ja. Jetzt ist dies ja einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. Wie sind Sie denn zur Rumination gekommen?
Ich bin tatsächlich durch die Forschung dazu gekommen und jetzt nicht durch eine Alltagsbeobachtung oder Ähnliches. Mein Hauptthema in der Forschung und auch in der klinischen Arbeit sind eigentlich psychische Störungen nach traumatischen Erlebnissen. Mhm. Und ich habe in meiner Doktorarbeit untersucht, warum manche Menschen nach schweren Unfällen, das ist ein möglicher Auslöser für posttraumatische Störungen, warum manche Menschen psychische Probleme entwickeln, zum Beispiel Depressionen oder die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, und andere das gut verarbeiten. In einer längsten Studie, die ich da gemacht habe, hat sich tatsächlich die Tendenz zum Grübeln, zum Ruminieren als der stärkste Vorhersagefaktor, der stärkste Prädiktor dafür gegeben, dass eben die Symptome bestehen bleiben und sich Störungen entwickeln. Das hat tatsächlich zuerst mein Interesse geweckt, also tatsächlich so als Forscher. Zufällig hatte ich damals, ich war auch klinisch tätig, einige Patientinnen und Patienten, die sehr, sehr viel gegrübelt haben und bei denen ich den Eindruck hatte, wir kommen der Therapie nicht wirklich weiter, wenn wir mit dem, was wir eigentlich besprechen wollen, weil die immer wieder in dieselben Gedankenschleifen kommen. Und die Kombination von den beiden hat mein Interesse daran geweckt, genauer zu verstehen, was ist denn das eigentlich?
Ja, was ist das? Wenn ich das mal zusammenfassen kann, gibt es eigentlich zwei Eigenschaften, und zwar Abstraktheit und Selbstfokussierung. Mhm. Jetzt habe ich von Ihnen ein Zitat gelesen, da sagen Sie, es gibt einen dysfunktionalen Grübelprozess, der aufgrund seiner Abstraktheit das Problem weder löst, noch eine emotionale Verarbeitung erreicht. Mhm. Also kann ich daraus mitnehmen, es ist paradox, einerseits hat man das Gefühl beim Ruminieren, man kann die Probleme durch das Grübeln lösen, andererseits kommt man aber nicht weiter und entwickelt dadurch immer stärkere negative Gefühle. Das ist dann eine Art Teufelskreis, oder?
Ja, das ist sehr gut beschrieben, finde ich. Vielleicht aber einen Schritt zurück. Zunächst mal ist das, womit wir uns hier beschäftigen, natürlich ein sehr normales Phänomen. Also Grübeln kennt eigentlich jeder und jede.
Ja.
Und wir unterscheiden uns darin, wie wir uns auf vielen Merkmalen unterscheiden, auch darin, wie stark unsere Tendenz ist. Also manche, wenn sie Probleme oder Herausforderungen haben, grübeln sehr viel und finden das vielleicht sogar belastend. Und ich spreche jetzt einfach nur über den Alltagsbereich, über die auch so das normale Spektrum. Und andere machen das vielleicht weniger. Aber jemanden, der nie in irgendeiner Situation grübelt oder sich Sorgen macht, habe ich noch nie getroffen. Und der Grund dafür ist, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es eine sehr sinnvolle Sache ist, die wir Menschen in der Evolution entwickelt haben, nämlich, dass wenn wir Probleme haben oder Herausforderungen oder vielleicht auch bedrohliche Dinge oder unsichere Dinge vor uns liegen haben, dass wir dann unsere Aufmerksamkeit darauf richten und dass uns das nicht loslässt und wir das nicht loslassen, bis wir eine Lösung gefunden haben, sozusagen. Ja, das heißt, auch im Alltag kann Grübeln durchaus auch hilfreich sein. Das, was mich als klinischer Psychologe und Psychotherapeut interessiert, ist, wann verliert das sozusagen seine hilfreiche Funktion und wird es etwas, das eben eher belastet, das nicht zur Lösung führt, oder dass auch das Risiko dafür, dass jemand tatsächlich eine psychische Störung entwickelt, erhöht. Und da sind die Dinge, die Sie genannt haben, ganz wichtige Bausteine.
Mhm. Ja, Sie sagen es, wenn man mal sich die ICD-10-Nummern anguckt, da gibt es die F42, der Grübelzwang. Und da steckt ja schon der Begriff Zwang drin. Ab wann definieren Sie denn ein Gedankenkreisen genau als krankhaft?
Das Gedankenkreisen an sich ist keine Krankheit. Also auch der Grübelzwang, das ist nochmal ein etwas anderes Phänomen, das mit dem, was wir bisher so besprochen haben, weniger zu tun hat. Das ist tatsächlich etwas, was im Rahmen der Zwangsstörung, was nochmal eine eigene psychische Störung ist, auftreten kann. Und das sind häufig ganz spezifische Inhalte. Okay. Wenn wir nochmal bei dem bleiben, was sozusagen die Verlängerung des Grübelns im Alltag wäre, dann kann man nicht sagen, ab einem bestimmten Punkt wird das Grübeln zur Störung. Das ist tatsächlich im ICD nicht definiert als solche. Mhm. Aber es kann das Risiko erhöhen, dass man zum Beispiel eine Depression entwickelt oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wir finden auch, wenn wir zum Beispiel auch depressive Patienten uns anschauen, dass das Grübeln bei denen die Depression aufrechterhält. Also nicht so sehr per se eine Störung, aber ein ganz wichtiger Faktor, der Menschen vulnerabel macht, es zu entwickeln und auch verhindert, dass sie wieder rauskommen.
Also Grübelzwang und Ruminieren, das sind zwei verschiedene Sachen, damit wir das klar aufdröseln.
Das sind zwei verschiedene Sachen, ja, die gewisse Ähnlichkeiten haben, aber die wir erstmal unterscheiden müssen.
In Ordnung. Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben sich auch mit dem Zusammenhang von Rumination und posttraumatischer Belastungsstörung bzw. Depressionen beschäftigt. Ja. Da hänge ich auch gerne eine Studie in den Shownotes an. Was haben Sie da herausgefunden? Haben Menschen, die viel ruminieren, also ein größeres Risiko für Depressionen und PTSD?
Tatsächlich ist das der Fall. Wir können das in längsten Studien sehen, wo wir zunächst mal zum Beispiel Jugendliche, junge Erwachsene, das ist häufig eine Population, mit der wir das untersuchen, nur in Bezug auf ihre Grübelneigung uns anschauen. Und die haben alle noch keine psychischen Störungen entwickelt. Und wenn wir dann in mehreren Wellen später noch einmal schauen, dann finden wir tatsächlich, selbst wenn man andere Risikofaktoren kontrolliert, ist die Tendenz, exzessiv zu grübeln, ein eigenständiger Risikofaktor, der dann zum Beispiel, sieht man bei den späteren Erhebungen, das Risiko, dass erstmalig in Depressionen aufgetreten ist, erhöht. Ja. Meine Doktorarbeit, die ich am Anfang schon erwähnt habe, da haben wir andere Populationen untersucht. Da haben wir Personen gehabt, die schon ein traumatisches, hochbelastendes Erlebnis hatten. In unserem Fall ein Unfall. Das gibt es aber auch mit anderen belastenden Lebensereignissen oder traumatischen Lebensereignissen. Auch da finden wir, dass die Tendenz zum Grübeln kurz nach so einem Ereignis vorhersagt, wer zum Beispiel 6 Monate später noch psychische Probleme hat oder sogar eine psychische Störung entwickelt hat. Das heißt, es ist tatsächlich ein Risikofaktor, der damit verbunden ist, dass man mit höherem Risiko psychische Störungen entwickelt und eben dann auch, wenn man schon psychische Probleme hat, nicht so schnell davon wieder loskommt.
Ja, die bekannte Yale-Psychologie-Professorin und Depressionsspezialistin Susan Dawn Hoxima hat die Auffassung vertreten, dass Frauen mehr als Männer grübeln und deshalb ein doppelt so großes Depressionsrisiko hätten. Gibt es bei der Rumination auch einen Geschlechtsunterschied?
Ja, den gibt es tatsächlich. Wir finden, dass im Mittel Frauen mehr grübeln als Männer. Mhm. Das beginnt so, wenn wir uns das entwicklungspsychologisch anschauen, in der Pubertät, der frühen Adoleszenz, dass dort sowohl ein starker Anstieg an Depressionen bei den Mädchen zu beobachten ist, der deutlich stärker ist als bei den Jungs. Interessanterweise, wenn wir uns das Grundschulalter anschauen, da ist Depression ungefähr gleich verteilt zwischen Jungs und Mädchen. Und ab der Pubertät beginnt es eigentlich, dass dann auch für die gesamte restliche Lebensspanne Frauen höheres Risiko haben, Depressionen zu entwickeln als Männer und dann, so früh gesagt, schon Mädchen als Jungen. Susan Dawn Hoxima hat tatsächlich die Hypothese gehabt und dazu die Forschung sehr stark angestoßen, dass das mit dem Reaktionsstil zusammenhängt, so hat sie das genannt. Also ja. Jeder Mensch und erst recht jemand in der Pubertät oder frühen Adoleszenz erlebt mal Dinge im Leben, die dazu führen, dass kurzzeitig die Stimmung sich verschlechtert und dass man vielleicht auch kurzzeitig so etwas wie depressive Symptome entwickelt. Da ist noch keine Depression erfüllt, aber man wird niedergeschlagen, verliert Interesse an Dingen und so weiter. Mhm. Und wenn ich dann eine Tendenz habe, ruminativ darauf zu reagieren, also mich vor allem zurückzuziehen und mich zu fragen, woher kommt das? Warum ich? Wie soll das denn alles nochmal werden? Dann begebe ich mich leichter weiter in diese depressive Stimmung hinein, habe ich ein höheres Risiko, dass das auch klinisch eine klinisch relevante Depression wird. Wohingegen, wenn ich die Tendenz habe, mich abzulenken, zum Beispiel in so einer Situation, das kurzfristig erstmal hilfreich ist. Und tatsächlich fand sie sowohl, dass das stimmt, dass diese Reaktionsstile mit Depressionsrisiko einhergehen, als auch, dass es hier einen Geschlechtereffekt gibt. Jetzt muss man sagen, Männer sind da natürlich jetzt auch nicht völlig unbeschadet, denn auch dieses sich bei Problemen sehr viel ablenken und versuchen, möglichst wenig sich Gedanken zu machen, ist natürlich im Extremfall auch mit psychischen Problemen assoziiert. Wir finden bei Männern ein deutlich höheres Risiko für Substanzkonsumstörungen und Suchterkrankungen,
ja,
sodass wir hier tatsächlich Geschlechtereffekte im Mittel finden. Natürlich gibt es auch Frauen, die sehr wenig grübeln, Männer, die sehr viel grübeln, aber im Mittelwert finden wir hier einen deutlichen Unterschied.
Interessant. In einem Online-Vortrag, den Link füge ich natürlich auch in die Shownotes ein, da sagen Sie, dass Menschen, die ruminieren, ein gestörtes Coping beim Problemlösen haben. Sprich, ihr Hirn ist gar nicht strukturell fähig, eine Lösung zu finden, sondern kreist immer weiter um das Problem. Also kann ich sagen, dass Rumination im Endeffekt eine Störung in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hirnarealen ist?
Das fände ich jetzt viel zu weit gegriffen. So viel wissen wir nicht.
Okay.
Die Problemlösefähigkeit finden wir tatsächlich bei Personen, die sehr viel grübeln, ruminieren, eingeschränkt. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich eine reduzierte Fähigkeit ist zur Problemlösung oder ob sie es weniger machen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht etwas kryptisch. Wir finden aber durchaus, dass Hochruminierer, da haben wir auch Studien dazu gemacht, die man darin anleitet, anders mit Problemen umzugehen, das eigentlich relativ schnell auch können. Das heißt, wahrscheinlich hat es vor allem damit zu tun, dass wenn ich das Gefühl habe, ein Problem ist so überwältigend, egal was ich mache, ich kann es eigentlich nicht lösen. Das heißt, das Vertrauen in die eigene Problemlösefähigkeit, wenn das reduziert ist, dann tendiere ich zum Ruminieren. Mhm. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich mein Gehirn nicht in der Lage ist, Dinge anders zu lösen. Wir merken auch, wir haben zum Beispiel jetzt eine Serie von Studien gemacht, in denen wir Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die eben diese hohe Grübelneigung haben und die damit einen Risikofaktor haben, dass wir denen präventiv Programme anbieten, mit denen wir ihnen helfen, anders mit Problemen umzugehen und das Grübeln zu reduzieren. Und da gelingt es eigentlich mit relativ wenigen Sitzungen, dieses Verhalten zu verändern. Das spricht eher gegen Ihre These, dass es tatsächlich etwas Hirnstrukturelles oder Hirnfunktionelles ist, sondern der Zugang zu den Problemlösefähigkeiten fehlt. Und wenn wir das trainieren, können wir es auch schaffen, diesen Risikofaktor zu reduzieren. Das ist die gute Nachricht.
Mhm. Jetzt gibt es noch einen Oberbegriff, über den ich gerne mit Ihnen sprechen wollte, und zwar das englische Repetitive Negative Thinking, RNT.
Ja.
Ist das das gleiche wie Rumination?
Genau. Traditionell gibt es unterschiedliche Forschungslinien, die sich mit Phänomenen beschäftigt haben, die bisher oder bis vor ein paar Jahren eigentlich relativ getrennt betrachtet wurden. Das eine ist die Rumination. Die hat man sich vor allem im Kontext von Depressionen angeschaut. Susan Klima, die Sie auch schon genannt haben, war da eine ganz wichtige Person. Da hat man immer gedacht, das ist so ein Risikofaktor für Depressionen. Das tritt vor allem in dem Kontext auf. Etwas anderes ist zum Beispiel, wenn Menschen sich exzessiv Sorgen machen über die Zukunft. Wie soll das alles werden? Schaffe ich meine Aufgaben? Könnte ich krank werden? Was könnte meiner Familie passieren? Da gibt es auch ein Störungsbild, wo das ein ganz wichtiges Merkmal ist, das ist die generalisierte Angststörung. Und dann gibt es eine Menge Forschung dazu, dass eben auch diese Sorgentendenz ein Risikofaktor ist, Angststörungen zu entwickeln. Und das waren bis vor ein paar Jahren sehr getrennte Forschungsbereiche und auch sehr getrennte klinische Bereiche. Es spricht aber sehr viel dafür, deswegen haben wir unter anderem diesen Begriff des repetitiven negativen Denkens vorgeschlagen, dass das eigentlich derselbe Prozess ist, über den wir hier sprechen. Mhm. Also zum einen, dass jemand, der sehr viel ruminiert, auch in der Regel die Tendenz hat, sich sehr viel Sorgen zu machen. Und dass das, was problematisch ist beim exzessiven Grübeln, dasselbe ist, was problematisch ist beim exzessiven sich Sorgen machen. Das heißt, wir sehen es eigentlich mittlerweile als einen Prozess an. Ich habe die Tendenz, wiederholt über negative Dinge nachzudenken, Schwierigkeiten habe, mich davon zu lösen. Das ist eigentlich ein breiter Risikofaktor für sehr viele psychische Störungen.
Ja.
Und in manchen Situationen ist entscheidend, was der Inhalt ist, aber der einzige Unterschied, der da noch bleibt zwischen Sorgen und Rumination, ist eigentlich, über welchen Inhalt ich nachdenke. Der kann sehr wesentlich sein, aber es hat auch viele Vorteile aus unserer Sicht, es als einen Prozess zu betrachten.
Also ein feiner Übung, ich verstehe. Jetzt möchte ich noch ein Zitat gerne Sie damit konfrontieren von Ihnen. Da haben Sie etwas für mich erstmal Erstaunliches gesagt. Sie haben gesagt, die Grübler wollen keine Antwort finden, weil die Antwort zu schmerzhaft sein könnte. Es ist deshalb leichter für Sie, auf einer abstrakt kreisenden Ebene zu bleiben. Wie meinen Sie das? Normalerweise will man ja eigentlich immer eine Antwort finden.
Mhm, ja. Wenn wir uns anschauen, ich hole ein ganz kleines bisschen aus, damit das verständlicher wird. Wenn wir uns anschauen, wie sieht Grübeln aus? Was sind das für Gedanken? Und was unterscheidet das auch von Nachdenken, das hilfreich ist? Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, den ich vielleicht hier nochmal betonen muss. Auch wenn zum Beispiel Nolan Huxima gesagt hat, ein Reaktionsstil der Rumination ist negativ und Ablenkung ist besser, ist es natürlich hochst problematisch, wenn man sich vorstellt, ich gehe durchs Leben nur und lenke mich immer ab, wenn es schmerzhaft wird und denke nie über etwas nach. Es gibt natürlich auch sehr hilfreiches Nachdenken. Wenn ich versuche zum Beispiel etwas, nehmen wir mal an, ich habe eine Trennung erlebt. Jemand hat sich von mir getrennt und mich macht das sehr traurig. Ja. Dann lohnt sich das durchaus, darüber nachzudenken, was hat zu dieser Trennung geführt? Kann ich daraus was lernen? Aber auch, wie geht es mir jetzt? Was brauche ich jetzt? Ja. Und da sich wiederholt mit zu beschäftigen, ist sehr hilfreich. Genauso, wenn ich Angst habe vor etwas in der Zukunft, eine Prüfung oder ein Vorstellungsgespräch, dann ist es sehr hilfreich, da sehr viel drüber nachzudenken. Das, was wir bei exzessivem Grübeln und Sorgen aber finden und auch im Rahmen der psychischen Störung, ist, dass es nicht hilfreich ist, dass es auf eine Art und Weise passiert, die eigentlich nicht hilft. Und ein ganz wichtiges Kennzeichen, das wir festgestellt haben, ist, dass es häufig nicht hilft, wenn es sehr abstrakt bleibt, wenn es nicht sehr konkret ist. Also zum Beispiel, wenn ich nach der Trennung immer nur wieder darüber nachdenke, warum ist das passiert? Wie soll das bloß nochmal werden? Werde ich jemals jemanden wieder finden? Ohne aber wirklich mir Antworten auf die Fragen zu geben. Und das beschreiben viele Betroffene, dass ihnen immer wieder dieselben Fragen eigentlich durch den Kopf gehen, ohne dass sie es bis zum Ende durchdenken, dann ist es nicht hilfreich. Genauso, wenn ich nur mir Sorgen mache, wie die Prüfung schiefgehen kann, aber ich überlege nicht, wie kann ich mich gut vorbereiten, ist auch nicht hilfreich. Jetzt kann man sich im nächsten Schritt natürlich fragen, warum gerät das Denken auf diese abstrakte Ebene? Wie kommt das eigentlich? Und hier ist eine Annahme, mit der wir auch dann in der klinischen Arbeit durchaus hantieren, dass Grübeln auch eine Form von Vermeidung ist. Und jetzt sind wir bei dem Punkt Ihrer Frage. Also nehmen wir mal an, ich will darüber nachdenken, warum sich meine Partnerin von mir getrennt hat. Gleichzeitig ist das Nachdenken darüber und das Überlegen, warum hat sie sich getrennt, was hat sie mir vielleicht auch vorgeworfen, was habe ich falsch gemacht, das löst sehr viele negative Gefühle aus. Ich muss mich mit Dingen konfrontieren, die vielleicht in dieser sowieso schon sehr schmerzhaften Situation sehr schmerzhaft sind. Und dann ist Grübeln so eine Art Kompromiss. Ich denke zwar drüber nach, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich drüber nachdenke, oder ich kann auch manchmal gar nicht anders als drüber nachdenken, aber ich mache es auf eine Art und Weise, die nicht zu schmerzhaft ist.
Dann sind wir eigentlich schon bei dem, was ich am Ende Sie noch fragen wollte, um jetzt mal einen positiven Ausblick zu geben. Sie haben es schon ein bisschen Ansatz erklärt. Natürlich kann man Menschen jetzt mit sehr individuellen Problemen und Störungen nicht über einen Kamm scheren, aber können Sie noch einmal zusammenfassen, welche Strategien und vielleicht auch Therapien generell bei Menschen mit Rumination gut helfen? Also Sie haben gesagt, konkret auf ein Problem gehen und das nicht endlos sich hineinsteigern, nicht wahr?
Ja. Ich möchte drei Sachen nennen. Es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Dinge, die funktionieren können, aber um das nicht zu kompliziert zu machen, drei Sachen. Das erste ist, sich bewusst werden, wann ruminiere ich eigentlich? Also ganz genau hinschauen. Wir arbeiten da auch wirklich mit Tagebüchern, wo die Patienten das ganz genau aufschreiben, sodass man auch Auslöser finden kann und auch schauen kann, in welchen Situationen tritt das auf und besser zu verstehen, warum mache ich das? Warum habe ich vielleicht auch gelernt, das in bestimmten Situationen zu machen? Und das ist ein erster Schritt zur Veränderung. Der zweite Schritt ist, dann für diese ganz konkreten Situationen eine bessere Alternative zu finden. Okay. Das bedeutet häufig, dass ich so ein bisschen gegen diese Vermeidung, über die wir eben gesprochen haben, angehen muss. Also wenn ich zum Beispiel etwas verarbeiten will, was Negatives, was mir passiert ist, um daraus zu lernen, dann ist es gut, besonders konkret darüber nachzudenken. Vielleicht auch mit jemand anders darüber zu sprechen. Vielleicht auch die Gefühle, die das hervorruft, ganz intensiv mal zu durchleben. Hilfreich kann auch sein, darüber zu schreiben zum Beispiel. Ja. Wenn ich ein Problem habe, das noch vor mir liegt, oder ich zum Beispiel merke, irgendwie in meiner aktuellen Beziehung läuft es nicht gut, ich habe vielleicht irgendwelche Probleme und dann kann ich ganz viel darüber nachgrübeln, besser ist es manchmal, das anzusprechen oder ganz konkret etwas zu unternehmen oder mich hinzusetzen, wenn es jetzt um die Prüfung geht, um mir einen Plan zu machen, was ich für die Prüfung machen kann. Das heißt, wir suchen an den Situationen genau, was wäre hier der bessere Weg zum Ziel, und ich suche Alternativen für das Grübeln. Und genauso wie ich Grübeln vielleicht mir angeeignet habe, ich es gelernt habe, genauso kann ich das auch wieder verlernen und andere Dinge lernen. Das dritte ist, dass es bestimmte Zustände gibt und bestimmte Fähigkeiten, die ich trainieren kann, die gegen das Grübeln helfen. Das kann zum Beispiel Entspannungsmethoden sein, ja, dass ich merke, wenn ich Stress habe, dass ich mich entspannen kann. Das kann auch so etwas wie Achtsamkeitsübungen sein, also Yoga, Meditation, kann helfen. Sport, sportliche Aktivität kann helfen. Das heißt, bestimmte Zustände, wenn ich ganz in etwas aufgehe oder wenn ich es lerne, meine Aufmerksamkeit ganz bewusst zu fokussieren oder wenn ich mich körperlich sehr viel betätige, das sind alles Zustände, dass wenn ich die trainiere, dass ich die schneller auch wieder hervorrufen kann oder auch in meinen Alltag integriere, dann gelingt es häufig auch, das Grübeln etwas zurückzudrängen.
Jetzt haben wir selbst eine geraume Zeit über das Ruminieren gegrübelt und sind am Ende sogar zu einem positiven Ansatz gekommen. Ja, vielen Dank erstmal an unsere Zuhörer und ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, Professor Ehring.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.